der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Wir begrüßen heute hier den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam bei uns im Studio, Herrn Mike Schubert. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.
Hallo Herr Schulz, ich grüße Sie. Ich freue mich auch, dass wir die Möglichkeit haben, heute mal so ein paar Fragen sozusagen im 1-zu-1-Dialog miteinander zu klären oder zu besprechen. Und bin mal gespannt, was ich gleich an Fragen bekommen werde.
Ja, wir haben ja einiges notiert. Einiges haben wir auch im Vorfeld schon bekommen. Von daher, die Liste ist lang und die gehen wir dann mal nach und nach durch.
Meine Hitgarantie BH1.
So, herzlich willkommen, Herr Schubert. Wir reden heute über das Thema Flüchtlingsunterkünfte in Potsdam. Jetzt ist es ja so, dass Potsdam durchaus gewillt ist, viele Geflüchtete vor allen Dingen aus dem Gebiet der Ukraine aufzunehmen, hat allerdings selber doch sehr begrenzte Ressourcen. Ist es momentan die richtige Zeit, mit beiden Händen zu winken und zu sagen, kommt her, wir nehmen euch auf? Hat Potsdam überhaupt die Ressourcen, die zugewiesenen Geflüchteten aufzunehmen?
Also man muss das ein Stück weit aufteilen. Zum einen ist die Aufnahme von Geflüchteten eine Pflichtaufgabe einer Kommune, also jeder Stadt, sei es Potsdam oder jeder anderen. Von daher, egal ob ich winken oder die Hände verschränken würde, es würde relativ wenig bringen, sondern wir haben eine Aufnahmepflicht an der Stelle. Das ist das eine. Aber das andere ist auch, ich denke, wir haben auch eine humanitäre Pflicht an der Stelle. Nicht die Arme zu verschränken vor der Brust und sich hinzustellen, hier bei uns nicht, wenn Menschen vor Krieg flüchten.
Okay, nun ist die humanitäre Sache eine Seite, auf der anderen Seite sind es natürlich die Fragen der Ressourcen. Hat Potsdam die Ressourcen, die benötigt werden, oder muss es da Dinge freiräumen, zurücknehmen, einschränken, kürzen, die eigentlich auf der Agenda standen und auch sehr notwendig sind für Potsdam?
Natürlich heißt es auch für uns, wenn wir Geflüchtete aufnehmen in Potsdam, und die Aufnahmepflicht erfüllen, dass wir am Ende des Tages weniger finanzielle Kapazitäten haben. Da muss man auch nicht lange drum rumreden. Der aktuelle Haushalt weist für das kommende Jahr etwa 14 Millionen Euro aus, die aus dem städtischen Geld bleiben, die wir also als Kommune aufbringen, die wir nicht durch Land oder durch Bund oder durch andere finanziert werden. Das heißt, dass wir im selben Rahmen Projekte verschieben oder eben nach hinten schieben müssen, die wir sonst umsetzen würden.
Zum Beispiel, was fällt darunter ungefähr?
Ja, dadurch, dass es Verschiebungen sind, sind es jetzt nicht Einzelprojekte, wo wir jetzt picken und sagen, das oder jenes. Wir haben zum Beispiel ein Projekt wie den Uferweg am Griebnitzsee, wo es ja noch keine Realisierung zum jetzigen Zeitpunkt gibt, gesagt, die Gelder sind zwar im Haushalt eingestellt, Realisierung ist schwierig zurzeit, hängen wir also wieder hinten ran und nutzen die Gelder vorne. Und so sind wir jede Haushaltsposition durchgegangen, wo es zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht auch manchmal nicht realistisch ist, Dinge umzusetzen, weil noch Planung fehlen, weil noch Diskussionen zu Ende zu führen sind. Beispielsweise auch die Holzbauinitiative ist so ein Thema, wo ich selber gesagt habe, war ein schönes Thema, ist ein schönes Thema, wäre auch ein wichtiges Thema, ein Signal für die Stadt. Die Stadt, die das Bauhaus der Erde hat, dass sie auch ein Stück in die Vorreiterrolle geht, kostet aktuell 500.000, die wir jetzt vor der Situation, die wir im Haushalt haben, erstmal nach hinten geschoben haben und gesagt haben, dann ist es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt.
Ein weiteres Projekt wären diese 1 Million Euro, die für den Park Sanssouci mal bereitgestellt werden sollten. Das ist dann auch obsolet.
Die 1 Million Euro steht weiterhin im Haushaltsentwurf drin und wir haben den Auftrag der Stadtverordnetenversammlung. Sie wissen auch, dass ich den forciert habe, den zu bekommen, auch an der Stelle den Verhandlungsauftrag und zu sagen, wir wollen das Ziel weiterverfolgen, dass der Park Sanssouci für alle Potsdamerinnen und Potsdamer eintrittsfrei bleibt. Die Verhandlungen sind nicht leicht mit dem Land oder besser gesagt mit der Stiftung an der Stelle. Wir führen die zu Ende und zum jetzigen Stand stehen die Gelder ganz normal weiter im Haushalt.
Jetzt ist es ja so, dass Brandenburg eine gewisse Aufnahmekapazität hat, beziehungsweise eine gewisse Menge an Flüchtlingen, die im Land Brandenburg zugewiesen wurden. In einigen Gemeinden oder Kommunen Brandenburgs scheint noch sehr viel mehr Platz zu sein, weil die Kommunen eher schrumpfen als wachsen. Potsdam ist eine sehr stark wachsende Stadt. Auch die Region um Berlin und Potsdam wächst sehr stark. Brandenburg eher im Norden und im Süden relativ schwach vertreten, was so die Bevölkerungsentwicklung anbelangt. Wäre es nicht besser gewesen, dort nach Vakanzen zu gucken für Geflüchtete?
Ich finde es sehr gut, dass Sie sagen, es scheint so, als würde in den anderen Regionen die Entwicklung eine andere sein. Wenn man sich die Bevölkerungsentwicklung in den 5 südlichen Kreisen von Brandenburg anguckt, von 21 auf 22, dann ist da mehr Zuzug als Wegzug mittlerweile. Und wenn Sie Kolleginnen und Kollegen Land auf, Land ab aktuell fragen, ob es in Brandenburg-Havel, Potsdam-Mittelmark oder auch im Süden ist, dann werden Ihnen alle sagen, dass Sie bei den Fragen Kindertagesstätten, Schulen und das gehört ja zur Integrationsarbeit auch dazu, genau dieselbe Situation wie in Potsdam haben. Das Bevölkerung, der Bevölkerungszuzug nach Brandenburg hat sich längst umgekehrt. Wir sind in einer ganz anderen Entwicklung. Wir haben eine dynamischere Region, das ist der Bereich um Berlin, aber auch im Rest vom Land ist die Situation beileibe nicht mehr so, dass dort die Menschen wegziehen, sondern wir haben erste zarte Pflänzchen, wo Menschen auch zurückziehen.
Schön zu hören, aber die Zahlen vom Ministerium diesbezüglich zeigen eben, dass das sehr stark schrumpfende Regionen sind und da fragt sich natürlich der Normalbürger, sind da jetzt nicht Vakanzen frei, sind da nicht Wohnungen frei, werden da nicht Schulen oder Kita-Plätze frei, die hier mit, ich sag mal, mit der Brechstange geschaffen werden müssen.
Naja, ich beziehe mich auf die aktuellen Zahlen. Also das Bevölkerungswachstum von 21 auf 22 in den Regionen sind ja Zahlen, die durchs Ministerium und durch die Landesstatistik herausgegeben werden. Ja. Von daher ist das genau die aktuelle Situation, die sich da abbildet in der jetzigen Situation. Es gibt was Zweites. Es gibt den Königsteiner Schlüssel, der legt bundesweit fest, wie Geflüchtete bundesweit verteilt werden, wie sie dann landesweit verteilt werden. Wir bekommen aktuell etwas mehr als 3% aller Geflüchteten, die nach Brandenburg kommen, nach Potsdam. Ich finde, das ist eine Zahl, die ist im Landesvergleich dann auch vertretbar.
Jetzt gibt es ja eine Beschlussvorlage, die die SVV beschließen soll. Das heißt, das Stadtparlament soll einem Finanzierungsplan für die Geflüchteten zustimmen. Wie valide sind denn die Zahlen? Es war ja doch immer relativ ungenau, welche Baukosten kommen auf einen zu, welche Unterhaltskosten kommen auf einen zu, welche Unterstützung sind von Land und Bund zu erwarten und wie viele Geflüchtete kommen überhaupt nach Potsdam?
Na gut, ganz genau weiß man das immer erst, wenn man einen Strich am Ende des Jahres drunter gemacht hat, wie viele Geflüchtete man bekommt. Hätte mir jemand vor dem Jahr 2022, also vor Ausbruch des Ukraine-Krieges, gesagt, dass wir am Ende des Jahres so viele Geflüchtete aufnehmen würden oder mehr Geflüchtete aufnehmen würden als in den Jahren 2013 bis 2016, dann hätte ich ihm auch gesagt, nein, glaube ich nicht. Aber es war so, es sind so viele gewesen, 2700 im Jahr 2022. Mal zum Vergleich, in den 8 Jahren davor waren es nur etwas mehr als 3000. Da merkt man, diese Zahl ist nicht ganz sauber zu kalkulieren. Wir haben eine Vorgabe seitens des Landes, an der richten wir uns aus. Das sind für dieses Jahr 1470 Geflüchtete, mit denen wir rechnen und für die wir auch Unterkunft zur Verfügung stellen müssen. Heißt im Jahresmittel pro Monat etwa 122, die kommen und für die müssen wir Unterkunft zur Verfügung stellen. Dafür haben wir ganz verschiedene Möglichkeiten. Wir können Hallen belegen, wir können Gebäude, so wie wir es jetzt auch machen, beispielsweise auf unserem Gelände hier, indem wir das sogenannte Haus 2, wo früher mal das Gesundheits- und Sozialamt drin war, umnutzen, in eine Unterkunft umwandeln. Und wir haben die Möglichkeit, beispielsweise über Containerstandorte zu arbeiten, um die Geflüchteten unterzubringen. Das Ziel, was wir verfolgen in der Stadt, ist es, möglichst weit im Stadtgebiet zu verteilen. Wir haben mittlerweile 32 Standorte. Sie werden, glaube ich, kaum eine Kommune finden, die darauf Wert legt, das ungefähr im gesamten Stadtgebiet so deutlich zu verteilen, wie wir das machen. Das hat auch was mit Integration zu tun, das hat was mit Nähe von Schule zu tun, damit man eben nicht durch die Gegend fahren muss. Das hat was mit gemeinsamen Lebensräumen zu tun. Bis jetzt sind wir damit ganz gut gefahren.
Das ist sehr interessant. Auf die 32 Standorte kommen wir gleich noch einmal näher zu sprechen. Wir machen erstmal eine kurze Pause und sind gleich wieder da. Wir sind zurück und sprechen jetzt noch einmal über die erwähnten 32 Standorte. Die offiziellen Zahlen sagen, es werden etwa 1400 Geflüchtete aus der Ukraine erwartet. Jetzt ist auf dem Campus Jungfernsee ein Modulbauweise, ein Containerdorf, wie auch man immer das beschreiben möchte, geplant, wo etwa 500 Geflüchtete unterkommen sollen. In Golm sind es, glaube ich, etwas über 400. Jetzt soll hier, das hatten Sie gerade erwähnt, auf dem Campus, genau am Haus 2, auch nochmal wahrscheinlich 200-300 etwa unterkommen, dann sind wir ja schon bei über 1000. Wie sollen denn die anderen 29 von den 32 Unterkünften bestückt werden? Gibt es da genauere Zahlen?
Die sind bereits bestückt. Es ist ja nicht so, dass wir 32 Unterkünfte neu schaffen. Man muss, glaube ich, auch ein Stück weit unterteilen, auch von den Dingen, die jetzt neu geschaffen werden. Da gibt es Unterkünfte, wie beispielsweise die Unterkunft, die wir bei uns auf dem Gelände der Stadtverwaltung dann einrichten wollen. Das sind Unterkünfte, die sind nur temporär nutzbar. Auch die Containeranlage, die wir am Nedlitzer Holz planen, ist eine Form von Übergangswohnen, keine Dauerwohneinrichtung, sondern eine Einrichtung, die zeitlich befristet für maximal 4 Jahre stehen bleiben soll an der Stelle. Das andere ist das sogenannte Sonderbauprogramm, wo wir versuchen, wohnungsähnliche Unterbringung zu schaffen. Warum machen wir das? Ich glaube, es ist sinnvollerer Umgang mit Steuergeldern, nicht Container nur in die Gegend zu stellen, sondern Wohnraum zu schaffen, den man, wenn Geflüchtete wieder gehen, auch weiter nutzen kann. Und das ist ein Sonderbauprogramm, was wir ebenfalls über die gesamte Stadt verteilt haben. Da ist eine Unterkunft beispielsweise in Golm, da ist eine in Fahrland, da ist eine im Stern, mehrere sogar am Stern, da ist im Schlarz eine Unterkunft. Auch dort in jedem Stadtteil. Und wenn man sich die Verteilung anguckt im Stadtgebiet, dann haben sie in Potsdam eine Stadt, die von vornherein geguckt hat, wirklich von Nord nach Süd, von Ost nach West zu gucken, dass da, wo Flächen sind, Menschen untergebracht werden, in kleineren Gruppen möglichst. Nedlitzer Holz müssen wir jetzt mal ein bisschen größer werden. Wir versuchen eines zu vermeiden, dass Unterkünfte, beispielsweise wie wir sie in der Biosphäre haben oder Unterkünfte, wie wir sie in der Metropolishalle haben, möglichst nicht genutzt werden müssen. Ich glaube, das ist nicht eine menschenwürdige Unterbringung, die für eine Dauerunterbringung, wenn sie jemand mit messeähnlichen Zuständen die Privatsphäre schaffen. Und auf der anderen Seite versuchen wir grundsätzlich, und das ist uns bis jetzt gelungen, in Potsdam keine Turnhallen zu belegen oder keine öffentliche Infrastruktur vom Betrieb abhängen zu müssen. Ich glaube, das ist die Aufgabe, die wir haben.
Okay, aber genaue Zahlen, wie diese weiteren 29 jetzt belegt werden, gibt es jetzt nicht oder sind die schon irgendwo offiziell? Weil, wie gesagt, wir haben ja jetzt 3 Unterkünfte bzw. Standorte genannt, bei denen jetzt 1100 Geflüchtete untergebracht werden, die anderen 400 auf ungefähr 30 verteilt. Heißt, man hat jetzt hier 12, 15 pro Unterkunft, aber das kann es ja nicht sein.
Ich glaube, das wäre ja die Rechnung, wenn vorher die Unterkünfte leer gewesen wären. Aber wenn man jetzt sagen würde, es war alles leer und jetzt fangen wir an zu belegen, dann könnte man so rechnen. Wir haben, wenn man das durchgehen würde, die 32 Unterkünfte, angefangen von der alten Zauche mit 215 Plätzen, bis dann später beispielsweise im Wieselkiez mit 225, so können wir einmal das ganze Stadtgebiet durchgehen und sie werden überall Unterkunftsgrößen finden, die in der Größe sind, so um die 200, manchmal haben wir auch plus 40 Unterbringungen, wenn wir mal was Wohnungsähnliches haben. Dann haben sie Notunterkünfte wie die Metropolishalle, wo sie über 300 unterbringen. Also es stückelt sich. Es stückelt sich eben in kleinen Zahlen einmal durchs ganze Stadtgebiet.
Jetzt gibt es ja eine Beschlussvorlage, die die SVV beschließen soll. Das heißt, das Stadtparlament soll einem Finanzierungsplan für die Geflüchteten zustimmen. Wie valide sind denn die Zahlen? Es war ja doch immer relativ ungenau, welche Baukosten kommen auf einen zu, welche Unterhaltskosten kommen auf einen zu, welche Unterstützung sind von Land und Bund zu erwarten und wie viele Geflüchtete kommen überhaupt nach Potsdam?
Na gut, ganz genau weiß man das immer erst, wenn man einen Strich am Ende des Jahres drunter gemacht hat, wie viele Geflüchtete man bekommt. Hätte mir jemand vor dem Jahr 2022, also vor Ausbruch des Ukraine-Krieges, gesagt, dass wir am Ende des Jahres so viele Geflüchtete aufnehmen würden oder mehr Geflüchtete aufnehmen würden als in den Jahren 2013 bis 2016, dann hätte ich ihm auch gesagt, nein, glaube ich nicht. Aber es war so, es sind so viele gewesen, 2700 im Jahr 2022. Mal zum Vergleich, in den 8 Jahren davor waren es nur etwas mehr als 3000. Da merkt man, diese Zahl ist nicht ganz sauber zu kalkulieren. Wir haben eine Vorgabe seitens des Landes, an der richten wir uns aus. Das sind für dieses Jahr 1470 Geflüchtete, mit denen wir rechnen und für die wir auch Unterkunft zur Verfügung stellen müssen. Heißt im Jahresmittel pro Monat etwa 122, die kommen und für die müssen wir Unterkunft zur Verfügung stellen. Dafür haben wir ganz verschiedene Möglichkeiten. Wir können Hallen belegen, wir können Gebäude, so wie wir es jetzt auch machen, beispielsweise auf unserem Gelände hier, indem wir das sogenannte Haus 2, wo früher mal das Gesundheits- und Sozialamt drin war, umnutzen, in eine Unterkunft umwandeln. Und wir haben die Möglichkeit, beispielsweise über Containerstandorte zu arbeiten, um die Geflüchteten unterzubringen. Das Ziel, was wir verfolgen in der Stadt, ist es, möglichst weit im Stadtgebiet zu verteilen. Wir haben mittlerweile 32 Standorte. Sie werden, glaube ich, kaum eine Kommune finden, die darauf Wert legt, das ungefähr im gesamten Stadtgebiet so deutlich zu verteilen, wie wir das machen. Das hat auch was mit Integration zu tun, das hat was mit Nähe von Schule zu tun, damit man eben nicht durch die Gegend fahren muss. Das hat was mit gemeinsamen Lebensräumen zu tun. Bis jetzt sind wir damit ganz gut gefahren.
Welche Kosten kommen denn jetzt kumuliert wirklich auf die Stadt Potsdam in Bezug auf die Schaffung von Flüchtlingsunterkünften und deren Unterhalt in den nächsten Jahren zu?
Was die nächsten Jahre betrifft, rechnen wir aktuell, und das können zum jetzigen Zeitpunkt nur Faustformeln sein, weil richtig wissen tut man es meistens im Nachgang, mit etwa 10.000 Euro pro Person, die an Kosten in der Kommune zu leisten sind. Und sie müssen also für die Errichtung und etwa 1.000 Euro für die Unterbringung, so als Jahresmittel müssen sie pro Person auch nochmal rechnen. Als Monatsmittel die 1.000 Euro nochmal rechnen, damit wir die Zahl auch mit Unterbringung, mit Verpflegung und all dem, was dazugehört, also die Teile, die davon bei uns hängen bleiben als Stadt. Das ist auch der Grund, warum wir gemeinsam im Kreis der Kommunen, also des Deutschen Städtetages, des Städte- und Gemeindebundes, bis hin zu dem Bündnis, was wir in Potsdam mitvertreten, bis zu den Städten sicherer Häfen gesagt haben, es braucht eine gerechtere Verteilung der Finanzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Insbesondere um den Flüchtlingsgipfel in diesem Monat haben wir sehr deutlich unsere Meinung gesagt und gesagt, dass so wie die jetzige Verteilung ist und auch das, was jetzt als Ergebnis des Gipfels da war, das nicht das Ergebnis sein kann, womit die Kommunen am Ende arbeiten können. Warum? Bei uns hier in der Kommune zeigt sich am Ende, ob Integrationsarbeit gelingt oder nicht, weil hier sind die Menschen. Die sind nicht in abstrakten Gesetzgebungsverfahren im Bund oder im Land, sondern die sind ganz konkret vor Ort dann bei den Menschen, und da muss es funktionieren und dafür brauchst du die finanziellen Mittel.
Okay, aber wenn wir sagen, wir haben 1.500 Menschen, die im Dezember jetzt bei uns in Potsdam sind und müssen jetzt die nächsten 4 Jahre beherbergen und jede Person kostet 1.000 Euro im Monat, dann sind es 1.500 mal 1.000 sind 1,5 Millionen im Monat, oder?
Also die Rechnung stimmt hinten und vorne nicht, das ist das Problem. Es kommen etwa 122 pro Monat nach Potsdam.
Okay, und das sind aber dann 120.000 Euro.
Ich rechne mal weiter, 122 pro Monat. Wie lange die Menschen bleiben, was sie für einen Aufenthaltsstatus kriegen, ob sie eine Arbeitserlaubnis bekommen, ob sie in eine Wohnung gehen und danach selber ihr Geld verdienen dürfen, ob sie ins SGB II wechseln, wie beispielsweise ein Großteil der ukrainischen Geflüchteten, die dann ganz andere Kostensätze haben. Das spiegelt das nicht wieder, wie lange ein Mensch bleibt, ob er nach einem Jahr weg ist, nach 2 Jahren weg ist, ob er auf Dauer bei uns bleibt, in eine normale Wohnung zieht und seinen Lebensunterhalt selber bestreitet. Ja. Arbeit haben wir ja in der Tat genügend. Das sind Punkte, die können Sie ganz schwer vorneweg kalkulieren. Und von daher muss man ein bisschen vorsichtig sein, wenn man versucht, eine Zahl, naja, die kommen da rein und die bleiben so und so lange. Das wird so nicht funktionieren von der Rechnung.
Aber wenn Sie müssen ja mit irgendwas kalkulieren, mit welchen Zahlen gehen Sie jetzt in den Haushalt, was den Bau, also was die Schaffung der Flüchtlingsunterkünfte anbelangt und was deren Unterhalt betrifft. Da muss es ja dann doch irgendwo eine Zahl geben, die sich dann eben im Haushalt niederschlägt, und die muss kalkuliert sein auf Rahmenbedingungen, auf Annahmen. Und welche Summe steht da jetzt im Haushalt?
Ja, die Summe, die wir derzeit aus dem Haushalt zusätzlich aufwenden werden, sind etwa 14 Millionen Euro, die bei uns im Haushalt hängen bleiben.
Okay, pro Jahr?
In den nächsten 2 Jahren.
Okay, also 7,5 pro Jahr
in
etwa.
Nein, in den nächsten 2 Jahren rechnen wir jeweils etwa mit 14 Millionen, die wir zusätzliche Kosten haben. Das ist auch der Grund, warum wir beim Haushalt ja immer wieder gesagt haben, ohne die Kosten für Flucht und Migration, ohne die Kosten auch fürs Krankenhaus, wäre der Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam in einer ziemlich gesunden Situation. Plus TVED dazu, das sind in diesem Jahr allein 35 Millionen an strukturellen Mehrausgaben, die Sie als Kommune nicht planen können. Nur die Diskussion hinkt natürlich an einer Stelle, zu sagen, wenn die nicht kämen, dann hätten wir die Kosten nicht. bringt halt sehr kurz. Wenn wir keinen Krieg hätten, würden die Menschen nicht kommen. Das gehört dann auch zur Wahrheit dazu.
Vielen Dank. So viel dann erst einmal zu den Kosten und der Verteilung der Geflüchteten im Stadtgebiet. Wir spielen jetzt erstmal ein bisschen Musik. Bis gleich. Wir sind jetzt wieder zurück und sprechen über die Kommunikationsstrategie der Verwaltung. Aufgrund der letzten Informationsveranstaltung und der, sagen wir, Kommunikationspolitik der Verwaltung gab es im Vorfeld sehr starke Kritik, weil oft mit oder manchmal mit einzelnen Bauvorhaben schon begonnen wurden, bevor involvierte Parteien dazu gehört bzw. entsprechend informiert wurden, so hieß es zumindest von Ortsbeiräten, von Schulen, von Kitas und anderen. Hätte man diesbezüglich nicht doch schon ein bisschen früher erst einmal unter vorgehaltener Hand nicht ganz so öffentlich mit Involvierten sprechen können über die einzelnen Pläne?
Also was man klarstellen muss, wir haben keine Baumaßnahme begonnen. Und auch keine Planung abgeschlossen zu einem Zeitpunkt, wo wir eine Bürgerversammlung gemacht haben. Das muss man vorneweg einfach mal richtig stellen.
Ganz kurz, also in Fahrland meines Erachtens neben der Regenbogenschule waren die Bagger schon am Planieren und Bauen, bevor eine Informationsveranstaltung angeboten wurde. Dann wurde sie angeboten, da waren aber noch ganz viele Fragen offen. Und dann gab es noch mal eine zweite, bei der sie dann auch waren.
Das ist nicht ganz richtig. Es gab zwei Veranstaltungen in Fahrland. Es gibt auch zwei Projekte in Fahrland. Von daher muss man das an der Stelle ein Stück weit trennen. Die Gemeinschaftsunterkunft, die jetzt links von der Regenbogenschule ist, ist begonnen worden im Nachgang zur zweiten Veranstaltung. In Fahrland ist in der Tat, und das ist die einzige Veranstaltung, wo ich sage, da ist uns ein Lapsus passiert, der hätte nicht passieren dürfen. Wir sind sonst eigentlich bei den Veranstaltungen so aufgestellt, dass wir mit der gesamten Verwaltungsspitze uns auf die Veranstaltung stellen und auch den Fragen stellen. Das haben wir in Golm gemacht, das habe ich im Stern gemacht, am Schlaz. Ich finde, so eine Veranstaltung gehören dazu. Bei der Veranstaltung waren Frau Meier und ich terminlich verhindert. Man hätte sie verlegen sollen, dann wären wir beide da gewesen. Das wäre die richtige Entscheidung gewesen. Da ist uns bei der Terminsuche in der Tat ein Fehler unterlaufen. Ansonsten haben wir wirklich auf allen Veranstaltungen, in Eiche beispielsweise vor knapp 460 Bürgerinnen und Bürgern, Rede und Antwort gestanden, auch gerne und bewusst länger, damit die Fragen, die sich meistens in diesen Veranstaltungen, und das ist meine Erfahrung auch aus den Veranstaltungen, wirklich aufklären lassen, dass man die auch aufklären kann. Dazu muss man so eine Gesprächsangebote machen. Dazu muss man vorher breit bewerben und man muss die Veranstaltung vernünftig vorbereiten. Und man braucht Antworten, und das habe ich auf allen Veranstaltungen gesagt. Die Fragen, die dann kommen natürlich, wie geht's mit Kita, wie geht's mit Schule, wie stellt ihr euch die Wege vor, wann beginnt der Bau, wann endet der Bau, was kostet der Bau, wer zieht da ein? Das sind ja die Fragen, die immer kommen, und die müssen Sie beantworten können. Es nützt nichts, sich dahinzustellen und gesagt, wir haben hier ein Grundstück, da könnten wir uns vorstellen, was zu bauen. Was genau, wissen wir noch nicht. Wie viele Menschen kommen, wissen wir auch noch nicht. Wo die zur Schule gehen, sagen wir euch vielleicht später. Ich glaube, da wäre am Ende zu Recht der Frust viel größer, weil man sagen würde, die können ja gar nicht sagen, was haben sie denn hier eingeladen. Und das versuchen wir zu vermeiden. Deswegen ist es immer zuerst das Gespräch intern suchen, vorbereiten. In den Ortsbeiräten die Gespräche suchen, und in den Ortsbeiräten gab es die ersten Runden. Daraus sind auch zum Teil ja recht umfangreiche Fragekataloge mit kurzen Antwortfristen entstanden.
Die aber zum Teil, hatte man mir gesagt, noch nicht beantwortet wurden, oder zum großen Teil.
In der Tat waren die Fragen teilweise in einer Tiefe, die nicht nur in der Kürze der Zeit nicht zu beantworten sind, sondern teilweise auch sehr weit über das hinausgingen. Ich sag mal, bis hin zu der Frage, wo sind Luft-Wärme-Kopplungsgeräte angebracht, welche KfW-Vorschriften haben die Gebäude. Also ich verstehe Fragen, ich bin ja selber Golmer, ich habe die Fragen verstanden, Zuwägung, Abwägung, Schule, Kita, das kann ich alles verstehen. Die Frage zur baulichen Beschaffung habe ich bis zu der Stelle verstanden, wo es um die Frage geht, wie hoch wird das Gebäude. Da geht es um Verschattungsfragen und ähnliches, kann ich alles nachvollziehen. Danach wurde es, wir sagen mal, sehr feinbeinig und feinziseliert in den Fragen, und da muss man dann abschichten, ja, bis wann man was beantwortet. Und für die Bürgerversammlung, und da hat man es auch gemerkt, da ging es weniger um die Frage, wie sind die Räumlichkeiten aufgeteilt, sondern wie hoch baut ihr, Wie dicht wird bebaut? Wie kommen die Menschen hin? Wie kommen die Menschen weg? Und wo gehen sie zur Schule?
Einige kritische Stimmen behaupten, dass sie sich dem Thema der Aufnahme von Geflüchteten nur so mit voller Kraft annehmen, weil ihre Regierungsbilanz ansonsten etwas dürftiger ausfällt, beziehungsweise nicht allzu viel vorzuzeigen habe. Wie begegnen Sie diesen Vorwürfen?
Ja, ich könnte es mir ja einfach machen und sagen, die Aufnahme von Geflüchteten ist eine Pflichtaufgabe nach Weisung die habe ich vernünftig als Oberbürgermeister abzuarbeiten, weil das nichts mit Wahlen oder Nichtwahlen zu tun hat, sondern schlicht mit einer Aufgabe, der wir nachzukommen haben. Aber wissen Sie, ich gucke bei der Zwischenbilanz einfach so ein bisschen auf die Zahlen und wenn ich sehe, dass 2018 zu heute, das ist ja die Zeit. Und wenn wir mal zurück überlegen, wie war das 2018, wie war die Situation? Haushaltsüberschuss in Potsdam, eine Situation, wo man viele neue Dinge anfangen konnte und dann mal nach heute guckt, etwas schwierigere Haushaltssituation. Zwischendurch hatten wir eine Pandemie und trotzdem sagen 85% der Menschen, die in dieser Stadt leben, ist eine tolle Lebensqualität. 3% mehr als 2018 zu dem Zeitpunkt, wo wir gemeinsam angefangen haben. Heißt für mich zwei Dinge. Zum einen, klar, die Menschen leben gerne in ihrer Stadt. Das Zweite aber auch, die Kolleginnen und Kollegen, die hier in der Stadtverwaltung arbeiten, machen einen guten Job, weil wir sind vernünftig durch die Pandemiezeit durchgekommen. Und jetzt wird es darum gehen, Dinge nach vorne hin weiterzuentwickeln. Wir sind aktuell dabei, beispielsweise eins der zentralen Projekte, das Herzstück fast, nämlich die Modernisierung der Verwaltung, konkret nach vorne zu fahren. Wenn Sie jetzt mal auf den Campus der Stadtverwaltung gehen, dann sehen Sie, dass der Containerbau, der hier lange Jahre stand, gerade weichen muss, um die Baustelleneinrichtung zu machen, damit wir endlich das Haupthaus sanieren können. Und spätestens im Herbst bis zum Winter hin werden einige, wenn sie in die Verwaltung fahren und nicht vorher Radio, Fernsehen oder Zeitung lesen, sich wundern, dass wenn sie ins Rathaus kommen, das Rathaus nicht mehr erreichen werden, zumindest nicht an der Stelle, weil wir temporär ausgezogen werden und das Projekt Modernisierung der Verwaltung angefangen vom Rathaus einfach auch Kontur annimmt.
Sie sind der Oberbürgermeister, der eine behutsame Entwicklung Potsdams versprochen hat. Nun scheint das Thema Flüchtlingsunterkünfte mit der eher Brechstange und im Eiltempo durchgeboxt werden zu müssen und das zum Teil an den Einwänden der Bevölkerung vorbei. Das ist eine ziemliche Stresssituation für die Verwaltung. Würden Sie den Prozess der Schaffung von Flüchtlingsunterkünften auch als behutsam beschreiben?
Behutsame Stadtentwicklung als Credo, auch mit dem ich angetreten bin, ist ja entstanden ein Stück weit aus der Reflexion des Jahrzehnts davor in der Potsdamer Entwicklung. Wir haben eine Zeit hinter uns gehabt, so in den 2010er Jahren, wo Potsdam eine unheimliche Dynamik entwickelt hat, insbesondere im Übrigen im Bereich Wohnen. Und wenn man dann mal im Bornstedter Feld oder auch in Fahrland, Neufahrland die Situation bei Kindertagesstätten und bei Schulen sich angeguckt hat, dann hat man gesehen, dass da Dinge nicht gepasst haben, dass wir mehr Wohnraum hatten, als wir soziale Infrastruktur hatten und immer gesagt, wir müssen erstmal nachholen. Deswegen geht es nur langsamer, es geht ein Stück behutsamer und wir müssen gemeinsam schauen, dass wir nicht nur Wohnen machen, sondern dass wir eben auf der anderen Seite auch dafür Sorge tragen, dass Kita, dass Schule und andere Sachen kommen. Und wir müssen lernen aus dem Ding. Das haben wir gemacht in Kramnitz beispielsweise, dass Schule und Kindertagesstätte diesmal früher fertig sein werden als der erste Wohnraum, womit am Ende des Tages ehrlicherweise keiner rechnen kann. Ist, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht und auf einmal es Situationen zu meistern gibt, die nochmal ein bisschen mehr Herausforderung sind. Ja, Sie haben Stress gesagt, es ist dann ein Stück weit auch Stresstest für die Situation und dann müssen Sie gucken, wie Sie trotz dieser Idee des behutsamen Wachstums versuchen, Dinge miteinander zu verbinden. Ich will das am Beispiel Eiche gerne machen. Wir wissen, dass wir in Eiche die Situation haben, dass die Grundschule gut gefüllt ist, aber eigentlich noch genügend Plätze gehabt hätte, um im Rahmen des Einzugsgebietes zu arbeiten. Mit dem Zuzug von Geflüchteten wird sich das ändern. Deswegen musste es eine Ad-hoc-Entscheidung geben, zu sagen, wir brauchen auf dem Gelände der heutigen Schule, der Ludwig Renn, einen Ergänzungsbau, um zu sagen, es darf nicht eine Situation entstehen, wo durch so eine Stresssituation eben es zu Konflikten kommt. Deswegen war von vornherein die Entscheidung zu sagen, jetzt kommt auf die freie Fläche, die es dort noch gibt, wo früher eine alte Turnhalle stand, bevor die neue gebaut wurde, eben ein Ergänzungsbau dazu.
Zum Jahr 2024, 2025, zum Schuljahr, oder?
Das ist das Ziel. So laufen die Planungen momentan und die Planungen laufen auch Hochtouren. Nicht nur da, sondern wir haben auch andere Standorte in Potsdam, wo wir momentan ja mit Containerbauten arbeiten. Momentan würde ich sagen, wir schaffen es. Finanziell, wenn der Haushalt genehmigt ist, haben wir auch die finanziellen Voraussetzungen dafür, um es zu schaffen. Das Einzige, was wir nicht ganz im Griff haben, ist die Frage, wie wird denn die Bestellung gleichzeitig in ganz Deutschland sein von Containern? Jetziger Stand ist, wir werden zum Schuljahresbeginn in Eiche eine Verfügung haben. Also wenn Menschen dorthin ziehen, und das ist ja das Ziel, wenn Menschen zusätzlich nach Eiche ziehen, dann wird auch an dem Schulstandort nachgebaut sein.
Wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik und sind dann gleich nochmal für Sie da. Wir sind wieder zurück und sprechen jetzt über den Haushalt, so über Fragen, die uns aus Golm erreicht haben. Denn Golm soll eine Flüchtlingsunterkunft für etwas über 400 Menschen entstehen. Der Haushalt, Herr Schubert, ist deutlich überzeichnet und in vielen Bereichen musste deswegen natürlich gekürzt werden. Müssen sich die Bereiche Sport und Kultur auch Sorgen machen oder bleibt Potsdam eine Sport- und Kulturstadt?
Wenn Sie sich den Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam in diesem Jahr angucken, dann hatten wir noch nie so ein großes Haushaltsvolumen wie in diesem Jahr. Ich glaube, wir haben in Potsdam kein Einnahmeproblem schlicht. Wir haben ein Problem momentan, dass wir Sonderbedarfe haben, haben die vorhin ja beide auch schon mal diskutiert, durch das Krankenhaus, was wir stabilisieren, was ich auch für eine richtige Entscheidung halte, auch weiterhin halte, zu sagen, eine Stadt unserer Größe braucht ein vernünftig funktionierendes Krankenhaus und wenn es erstmal finanziert werden muss, dann muss da die Kommune mit rein. Das ist ein wichtiger Punkt an der Stelle. Das zweite ist Flucht, Migration und dann sehen Sie, wenn diese Punkte nicht wären, dass der Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam durchaus so gesund wäre, dass wir unsere Aufgaben erfüllen könnten. Was auf Dauer nicht geht, dass unser Haushalt immer weiter wächst. Wir müssen an einer Stelle gucken, dass wir das austarieren und da sind wir gerade dabei. Wir sind keine Haushaltssicherungskommune, das ist auch klar, sondern wir haben uns jetzt entschieden, gemeinsam mit den Stadtverordneten im nächsten Jahr und Bürgerinnen und Bürgern zu gucken, wie kriegen wir den Haushalt auf dem Niveau, wo wir ihn jetzt haben, stabil. Und das heißt eben, wenn man beispielsweise Tarifaufwüchse und ähnliches draufrechnet, dass nicht immer mehr geht. Das ist die schwierige Entscheidung, die wir treffen müssen.
Nochmal ganz kurz. Gibt es genug Geld für Sport und Kultur oder wird gestrichen?
Da wir nicht gestrichen haben in dem jetzigen Haushalt und die Punkte, wo Schwerpunkte durch die Politik gesetzt werden, auch nochmal reingekommen sind, ist der Haushalt aus meiner Sicht so, dass wir in dieser Stadt vernünftig auch mit Kultur und Sport um die Runde kommen.
So, gehen wir jetzt nochmal ein bisschen detaillierter auf die Thematik in Golm ein. Sie haben jetzt schon gesagt, dass Sie damit rechnen, dass die Erweiterung des Schulbaus zum Schuljahr 2024/25 kommen wird. Einige Fragen aus dem Ortsteil haben uns noch erreicht. Die stelle ich jetzt Ihnen mal ganz so, wie Sie bei uns angekommen sind. Welche Alternativen wird es für die Kinder geben, die keine Schulplätze in Eiche erhalten?
Also nach den jetzigen Berechnungen des zuständigen Fachbereiches ist es so, dass alle Kinder, die jetzt in Eiche wohnen, auch einen Platz in der Schule bekommen.
Okay, das hörte sich bei der Informationsveranstaltung noch anders an. Da wusste man noch nicht genau. Herr Steffen sagte irgendwie, die genauen Zahlen hat man noch nicht.
Dann müssen wir das nochmal zurechtrücken. Auch auf der Informationsveranstaltung wurde ganz klar gesagt, dass in der Situation, solange wir die Gemeinschaftsunterkunft dort nicht haben, die Situation in der Schule ausreichend ist und dass wir genau, weil wir wissen, dass wir dadurch einen Mehrbedarf schaffen, wir ein Gebäude dazu bauen müssen.
Das heißt also, alle Kinder aus Golm und Eiche können wohnortnah zur Schule gehen.
Es gibt in Potsdam eine ganz klare Rechtsgrundlage dafür. Wohnortnah Schulwahl ist der erste Punkt. Also sprich Kinder, die in Eiche und Golm wohnen und die den Standort Ludwig-Renn anwählen für sich, haben dort auch die Möglichkeit, versorgt zu werden. Es gibt aber in Potsdam, dadurch, dass wir einen Schulbezirk haben und viele Eltern auch andere Schulformen nutzen, sei es Waldorf, sei es Montessori oder sagen, es liegt auf meinem Arbeitsweg, besser mein Kind in der Eisenhardt unterzubringen, weil es in der Innenstadt ist. Durchaus auch Kinder, wo Eltern von sich heraus entscheiden und deswegen haben wir diesen einen Schulbezirk eben, dass sie ihre Kinder in anderen Grundschulen unterkommen.
Jetzt gibt es immer wieder die Frage nach der Integrationsunterstützung, vor allem für Schülerinnen und Schüler bzw. Kinder in aus Kitas. Wie wird sichergestellt, dass die Kinder aus den Drittstaaten, sprich jetzt primär aus der Ukraine, nicht nur einen Schulplatz erhalten, sondern eben auch eine sprachliche Förderung bekommen?
Da können wir jetzt in die Tiefen des brandenburgischen Schulgesetzes reingehen und in die Verordnungsrichtlinien.
Ein leidliches Thema, ich weiß.
Das hilft, glaube ich, weder den Hörenden noch uns beiden. Der Punkt ist, dass das im Endeffekt eine Ausprägung, Aufgabe des staatlichen Schulamtes an der Stelle ist, sich um genau diese Fragen, also Stichwort Willkommensklassen, Stichwort Förderunterricht zu kümmern. Das sind Punkte, die Kollegen in der sogenannten Mittelbehörde, jetzt wird es doch ein bisschen verwaltungschinesisch, also zwischen der Landesregierung und uns als Kommunen zu regeln haben und auch regeln. Und dazu gibt es den Austausch. Zum jetzigen Zeitpunkt ist mir nichts bekannt, dass da in irgendeiner Situation Friktionen entstehen sollten.
Na, es ist ja allgemein bekannt, dass man viel zu wenig Lehrer hat und viel zu wenig Pädagogen an den Schulen und Sozialarbeiter. Jetzt noch eine konkrete Frage aus Golm. Wann wird die Baugenehmigung für das Bauvorhaben im Korsettenweg erteilt?
Ich greife noch mal ganz kurz zu der Schulfrage zurück, weil mir auch da ein Stück weit auffällt, dass wir häufig die Situation im gesamten Land Brandenburg auf die Situation in Potsdam übertragen. Wenn ich mir die Frage Schulsozialarbeit angucke, dann hat die Landeshauptstadt Potsdam in den letzten Jahren aus dem eigenen Haushalt angefangen, sukzessive an allen Schulen Schulsozialarbeit einzuführen und setzt dies im Übrigen auch in der jetzigen Haushaltslage fort, als eine der wenigen Kommunen aus dem eigenen Haushalt heraus. Genauso in der Frage Integrationsarbeit, wo wir mit eigenen Mitteln da, wo es geht, unterstützt. Was die Frage von Lehrerinnen und Lehrern betrifft, bin selber Vater und leidgeprüft von der Frage, dass es Ausfälle gibt, wenn Eltern ausfallen. Vergleiche ich das aber mit der Situation im gesamten Land Brandenburg, dann komme ich nicht umhin, die Kollegen im Land ein Stück weit zu verteidigen und zu sagen, wir haben in Potsdam wirklich kein Lehrerproblem im Vergleich zum Rest des Landes, weil nach Potsdam wollen Lehrerinnen und Lehrer noch zuziehen, trotz Wohnraumsituation, trotz allem. Da haben es andere Regionen weitaus schwerer als wir. Das muss man immer so ein bisschen, finde ich, auch in den Kontext setzen, dass man das so ein bisschen in die Reihenfolge geht. Was die Baugenehmigung betrifft, laufen jetzt die Prüfungen und sobald die Baugenehmigung da ist, da werde ich sicherlich keine Daten nennen können, weil ich sitze ja nicht in der Genehmigungsbehörde und berechne. Und selbst wenn ich das machen würde, wäre zuerst derjenige zu informieren, der die Baugenehmigung bekommt und nicht über die Presse würde ihm ein Termin mitgeteilt werden. Also der Erste, der erfahren wird, dass die Baugenehmigung da ist, wird der Eigentümer der Fläche und damit die Pro Potsdam sein und sicherlich der Ortsbeirat.
So, dann noch eine finale Frage aus dem Ortsteil Golm. Warum wurden am Eichenweg bereits Bäume gefällt, wenn dazu noch keine Baugenehmigung und noch keine Erschließungspläne vorliegen?
Nun bin ich ja selber Golmer und manch Golmer weiß auch, dass ich Hundebesitzer bin und damit den Vorteil habe, relativ viel spazieren gehen zu können in den Früh- und Abendstunden, wenn ich dann also nicht in der Stadt unterwegs bin. Und in der Tat, wenn man die Fläche abläuft, vom oberen Teil von Eiche reinkommend, dann fällt einem im letzten Jahr ziemlich viel auf, wo Baumeinschlag getätigt wurde, wo man sich fragt und wo mich auch Bürgerinnen und Bürger fragen, nanu, was ist denn da passiert? Im oberen Teil ist ein Firmengrundstück, wo der Wald etwas, vorsichtig gesagt, etwas lichter im letzten Jahr geworden ist, was Fragen produziert hat. Und auch auf dem Grundstück unten, da, wo wir die Unterkunft planen, sind in diesem Jahr im Rahmen der naturschutzrechtlichen Möglichkeiten kleinere Robinien schon rausgenommen worden, was nicht genommen wird. Und das ist vielleicht auch das Wichtige für all diejenigen, die nun nicht regelmäßig mit ihrem Hund da spazieren gehen und sich trotzdem dafür interessieren, das, was namens- und im Übrigen auch stadtbildprägend an der Stelle ist, nämlich die großen Eichen, die stehen nicht nur, die müssen auch stehen bleiben. Und es gibt für denjenigen, der dort bauen wird, also für die Pro Potsdam, was die Frage Wurzelwerk betrifft, was die Frage Baumkronenschutz betrifft etc., extreme Vorgaben, sodass das, was dort an Rahmung ist, jetzt aktuell um den alten Sportplatz eben doch erhalten bleibt. Das, was rausgenommen wurde, sind kleinere Robinien, die dazwischen standen, aber nicht der Baumbestand und die große Fläche, wer das Gelände dort kennt, des alten Sportplatzes, der war ja in der Mitte baumfrei.
Okay, prima. Wir sind ja jetzt schon mittlerweile am Ende der Sendung angelangt. Ich hoffe, dass wir ganz viele Themen haben ansprechen und auch klären können. Ihnen, Herr Schubert, recht herzlichen Dank, dass Sie so ausführlich Rede und Antwort gestanden haben. Ich bin mir sicher, wir werden uns öfter sehen im Rahmen dieser Sendung oder vielleicht in einer anderen des Senders. Ihnen trotz alledem noch gutes Gelingen, ein glückliches Händchen bei Ihren Entscheidungen und bei der Unterstützung auf politischer Ebene aus der Stadtverordnetenversammlung. Und ein ganz recht herzliches Dankeschön für Ihr Kommen.
Vielen Dank, und in der Tat, Nachfragen hilft meistens, damit wir Dinge auch ein Stück weit erklären können, die in der Stadt passieren. Dann gibt es weniger Diskussionen über Dinge, die sich vielleicht manchmal aufklären lassen.
In der kommenden Sendung lassen wir auch noch einmal die andere Seite zum Thema der Flüchtlingsunterkünfte zu Wort kommen, und zwar die Bürgerseite und die Seite des Ortsbeirates aus Golm. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten, wenn es heißt Schulz reicht's. Einen schönen Abend noch.
Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh1.de. Meine Hits-